dass wir ihm trauen dürfen in allen unseren Lebenslagen und dass wir zu ihm aufschauen dürfen, auch heute Morgen. Und er sagt im Johannesevangelium, im 10. Kapitel, da spricht unser Herr selbst und er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in die Hürde der Schafe hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. Dem macht der Türhüter auf, und die Schafe hören auf seine Stimme. Er ruft die ihm gehörenden Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einen Fremden aber würden sie nicht folgen, sondern vor ihm fliehen, weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen. Dies sagte Jesus ihnen in biblischer Rede, sie verstanden aber nicht, was er damit sagen wollte. Das ist die Sache, ihr Lieben. Seine Schafe hören seine Stimme, sie kennen seine Stimme, und ich glaube, wir gehören zu seinen Schafen und wir kennen seine Stimme. Seine Stimme ist sein Wort in unseren Tagen, wie auch in jenen Tagen. Er hat zu ihnen gesprochen und die ihn nachfolgten, wussten, wer mit ihnen redete und wer und wen sie zu folgen haben. Und sie sind ihm nachgegangen und sind ihm nachgefolgt. Und dann sagt er weiter, da sagte Jesus von Neuem zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür für die Schafe. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, wird er gerettet werden, wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und Unheil anzurichten. Ich aber bin gekommen, damit die Schafe Leben und Überfluss haben. Welch ein Trostwort, welch eine Zusage. Die Schafe sollen Überfluss und Leben haben. Nicht diejenigen sind die richtigen Hirten, welche die Schafe zu Schanden machen, welche die Schafe auseinanderbringen, sondern der gute Hirte, er hat sein Leben für die Schafe gelassen. Liebe Brüder und Schwestern, wer sein Leben in unseren Tagen für die Schafe hingibt, der ist ein echter Hirte der Schafe. So dürfen wir es wohl sagen. Er sagt dann weiter, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe hin. Der Mietling aber, der kein Hirte ist und dem die Schafe nicht zu eigen gehören, sieht den Wolf kommen, verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf fällt sie an und zerstreut sie. Er ist ja nur ein Mietling und ihm ist an den Schafen nichts gelegen. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen. Und die Meinen kennen mich. Ebenso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben für die Schafe hin. Ich habe auch noch andere Schafe, die nicht zu dieser Hirte gehören. Auch diese muss ich führen. Und sie werden auf meinen Ruf hören. Und es wird eine Herde, ein Hirte sein. Um deswillen hat der Vater mich lieb, weil ich mein Leben hingebe, damit ich es wieder an mich nehme. Niemand nimmt es mir, sondern ich gebe es freiwillig hin. Ich habe Vollmacht, es hinzugeben, und ich habe Vollmacht, es wieder an mich zu nehmen. Die Ermächtigung dazu habe ich von meinem Vater erhalten. Bis dahin die Worte unseres Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, wir möchten mit dem Liederdichter übereinstimmen und mit ihm immer wieder aufs Neue anstimmen und sagen, Jesu trau ich Tag für Tag, wie der Sturm auch toben mag. Ja, und wir trauen ihm nicht nur für ein paar Tage, nicht nur für ein paar Stunden, sondern ich denke, wir können mit gutem Gewissen sagen, wir möchten ihm trauen von Anfang bis zu Ende, bis wir von Glauben zum Schauen gelangen. Und was auch kommen mag, wie es auch sein mag im Leben, die Tage sind ja nicht alle gleich, schon im Äußeren. Manchmal ist Sonnenschein, das andere Mal ist Regen und Sturm, und dann ist Schnee und dies und jenes kommt herbei. So ist es auch im Leben, in unser aller Leben. Es kommt verschieden. Aber ihr Lieben, nach all dem scheint die Sonne wieder. Die Sonne der Gnade scheint uns wieder, ihr Lieben, nach allem, was auch kommen mag. Und so sind wir so froh und so dankbar, dass wir immer wieder aufs Neue unseren Herrn vertrauen dürfen. Er ist ja der gute Hirte. Er hat ja sein Leben für uns gelassen. Und manchmal mag es aussehen, als ob wir verlassen sind. Aber ihr Lieben, er verlässt uns nicht. Mir kommt gerade so der Gedanke, in jenen Tagen, als er auf Erden weilte und als Lazarus verstorben war und es sah aus, als ob er es nicht wusste. Maria und Martha haben vielleicht gedacht, warum ist er jetzt nicht da? Jetzt, wo er benötigt wird, ist er nicht da. Weshalb kommt er nicht? Weshalb sind wir vielleicht im Stich gelassen? Weshalb muss es jetzt so kommen? Er weiß doch alles. Warum ist er nicht da zur rechten Stunde? Ihr Lieben, wir brauchen uns nicht zu sorgen. Er wird zur rechten Stunde die Seinen wunderbar begegnen. Er wird ihnen zur Seite stehen, zur rechten Zeit und zum rechten Augenblick. Vielleicht sieht es manchmal aus, als ob wir Verlassene sind. Aber ihr Lieben, er lässt uns nie allein. So sagt es die Bibel, so sagt es die Schrift. Jeder, der seine Hoffnung auf ihn setzt, soll nicht zu Schanden werden, ihr Lieben. Lob und Dank sei unserem Gott. Wir wollen ihn auch heute Morgen die Ehre und den Lobpreis und die Anbetung darbringen. Er sagt hier selbst, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe hin. Hat er's getan, ihr Lieben, oder hat er's nicht getan? Wir können sagen, er hat keine leeren Worte gemacht, sondern in der Tat, er hat sein Leben für uns hingegeben und hat uns erlöst und frei gemacht durch sein teures und heiliges Blut, welches er vergossen hat am Kreuze Stamm auf Golgatha. Und dafür sind wir so froh und so dankbar. Und hier heißt es, seine Schafe hören auf seine Stimme und sie folgen ihm nach. Ich möchte dies besonders hervorheben für unsere Tage, ihr Lieben. Seine Schafe, die sein Wort gehört haben, werden keine andere Stimme hören. Oder wenn sie sie hören, werden sie wissen, dass es nicht die Stimme ist, die von Gott herkommt. Sie werden sie erkennen, was von Gott kommt, und sie werden der Stimme des Herrn folgen. Nicht die Stimme eines Menschen, nicht unsere Stimme, sondern die Stimme seines Wortes, ihr Lieben. Und dafür sind wir so froh und so dankbar. Das Wort unseres Herrn kann nicht hinfällig werden, ihr Lieben, sondern was er gesagt hat, das bleibt bestehen. Und in der Tat, alle, die ihre Hoffnung auf ihn setzen, werden auch in unseren Tagen nicht zu Schanden werden.
sondern er trägt ja Sorge. Er ist es ja, der für uns alle sorgt, und sie werden ihn hören und werden ihm nachfolgen. Nicht, wie es hier geschrieben steht, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe, der Mietling aber, der kein Hirte ist und dem die Schafe nicht zu eigen gehören, sieht den Wolf kommen, verlässt die Schafe und flieht, und der Wolf fällt sie an und zerstreut sie. Er ist ja nur ein Mietling, und ihm ist an den Schafen nichts gelegen. Das sehen wir in der Tat in unseren Tagen, dass es in der Tat so ist. Aber der Herr, er bleibt mit den Seinen, und die Seinen bleiben mit ihm verbunden. Dafür sind wir so froh und so dankbar. Und wir bitten ihn, er möge uns auch heute Morgen begegnen. Er möge auch heute Morgen weiter zu uns reden. Er möge uns auch heute Morgen weiter unterweisen aus seinem Worte. Wir haben hier gesungen, Jesu trau ich in der Zeit, trau ihn bis in Ewigkeit. Ist das unser Ziel, ihr Lieben? Haben wir uns das zu eigen gemacht, wie dieser Liederdichter es hier zum Ausdruck bringt? Ich glaube doch wohl, ihr Lieben, sonst würden wir nicht Stunde um Stunde hier zusammenkommen, um neu von ihm belehrt und gestärkt zu werden. Und der Liederdichter sagt, wenn die Trübsal bricht herein, trau ich Jesu ihm allein. Nicht nur in den guten Tagen, nicht nur, wenn es uns wohl geht an allem, sondern auch in den trüben Tagen, wenn die Trübsal hereinbricht, wollen wir ihm vertrauen und auf ihn bauen. Er wird uns zum Ziele führen. Gelobt und gepriesen sei der Name unseres Herrn. Ihr Lieben, ehe wir weiter Gottes Wort hören, lasst uns aufstehen zum gemeinsamen Gebet. Treuer Herr, wir danken dir aus der Tiefe unserer Herzen, auch in dieser Morgenstunde, dass wir wiederum hier versammelt sein dürfen, dass wir deinen heiligen Namen anrufen dürfen, dass wir dein Wort lesen dürfen, dass wir unsere Hoffnung nicht auf Menschen setzen, sondern einzig und allein auf dich. Denn du bist unsere Hoffnung, du bist unsere Zuflucht, Herr. Und wir wissen, deine Verheißungen bleiben, sie wanken ewig nicht. Und wenn du zugesagt hast, du willst mit uns sein alle Tage unseres Lebens bis ans Ende, Herr, so glauben wir es von ganzem Herzen. Und so bitten wir dich, du wolltest auch heute Morgen besonders zu uns reden. Und wir wissen, Herr, wenn du gesagt hast, dass Himmel und Erde brennen werden, dass Hügel und Berg verschwinden werden, Herr, so glauben wir es als dein Volk und wissen, es kommt die Stunde, es kommt der Augenblick, wo jedes dein Wort sich erfüllen wird. O Herr, wir beten dich an heute Morgen, wir rühmen deine Gnade und deine Treue, dein untrügliches Gotteswort. Es ist Geist und Leben, es ist zuverlässig, Herr. Menschenwort, Herr, ist nur brüchig, es geht zugrunde, Herr. Aber dein Wort bleibt uns bis in alle Ewigkeit. Lob und Ehre und Preis sei deinem herrlichen und wunderbaren Jesus-Namen. Ich bitte dich, segne uns alle heute Morgen und auch die nicht hier sein können. Segne unsere Anverwandten, unsere Lieben, alle Herr. Möge dein Geist, möge deine Kraft, deine Herrlichkeit allen zuteil werden, Herr, ehe es zu spät ist. Rette heute noch, Herr, was sich retten lässt. Ich bitte es in Jesu Namen. Amen.
Wenn wir es von Herzen mitgesungen haben und wirklich gemeint, dann wird Gott uns mit Sicherheit helfen. Er kennt ja die tiefe Sehnsucht unserer Herzen, ihm zu dienen, ihm zur Verfügung zu stehen, seinen Willen zu tun, soweit es uns mit seiner Kraft möglich ist. Wir, die wir gerade von Israel zurückgekommen sind, stehen noch ganz unter dem gewaltigen Eindruck dessen, was wir gesehen, gehört und erlebt haben, und wissen, dass die Zeit nahegerückt ist, in der Gott sich dem ganzen Lande, dem ganzen Volk offenbaren wird. Der Prophet Jesaja fragt in Kapitel 66, wer hat's je gehört und wem ist zu Ohren gekommen, dass ein Volk an einem einzigen Tage geboren worden ist? Zion ist in Wehen gekommen und hat zugleich seine Kinder geboren. Bei Gott ist ja alles schon fest beschlossen. Wir wissen es und sehen einerseits dort, wie sich alles Schritt für Schritt erfüllt. Und jedes Mal hat es mir mehr zu sagen, weil man äußerlich all die Orte nachvollziehen kann. Da ist der Jordan, da ist das Rote Meer, da der Berg Zion, dort der Ölberg, hier das Tal Hinnom. Grundsätzlich, wo man geht, wo man steht, hier der Garten Gethsemane, dort das Gartengrab oder die Gruft, wo der Herr gelegen hat. Überall, wohin man sich bewegt, wohin man schaut, überall kommen einem Bibelstellen Ereignisse der Dinge, die Gott getan hat. Es wird alles lebendig. Aber mitten in alledem steigt doch eine tiefe Sehnsucht auf. Herr, wandle du auf unseren Straßen. Offenbare dich heute. Es kann zu einer solchen Not werden, wenn wir daran denken, was der Herr getan hat, und wir glauben, dass er auferstanden ist, dass er alles besiegt hat, dass er lebt und heute derselbe ist. Dann steigt in uns eine solche Sehnsucht auf, Herr, kehr zu uns wieder, wie du früher tatest, und leg auf uns die durchgebohrte Hand. Offenbare dich, wie du's in alten Zeiten getan hast. Denn alles wechselt, alles verändert sich. Der Herr aber bleibt derselbe. Und seine Jahre haben kein Ende. So steht's im Psalm 102 geschrieben. Unser Gott ist ein treuer Gott. In Israel empfinden wir es mehr wie in irgendeinem Lande. Wenn Menschen den Herrn lieben, merken wir es, dass es inniger, herzlicher und tiefer ist. Wenn sie es nicht tun, dann schmerzt es uns umso mehr, weil wir als Menschen aus den Nationen den Eindruck haben, sein Volk, das er so geliebt, für das er 7 Völker total preisgegeben hat im Lande Kanaan, um sie sesshaft zu machen, wenn diese ihn nicht lieben und erkennen, dann schmerzt es uns umso mehr. Und dennoch können wir es biblisch einordnen, dass ja zuerst die Vollzahl aus den Heiden in die Gemeinde eingehen muss, und dann wird Israel in der Gesamtheit gerettet werden. Es ist alles so herrlich von Gott geordnet. Er wird nie etwas tun, das im Gegensatz zu seinem Wort steht. Immer wird alles, was Gott tut, mit seinem Worte übereinstimmen, mit Propheten und mit Aposteln, ohne den geringsten Widerspruch wird alles vonstatten gehen. Wie gesagt, es war eine herrliche Zeit. Ich habe ja gestern Abend über mancherlei Einzelheiten berichtet, möchte mich nicht wiederholen. Aber wir waren Gott wirklich dankbar für die Tage, die wir miteinander und mit unseren Freunden dort erleben durften. Die Menschen spüren, ob man auswendig oder inwendig spricht. Sie wissen, wenn man sagt, wir lieben euch, ob es so ist oder nicht. Wohl dem Menschen, der nicht mit sich selber ins Gericht gehen muss, weil seine Worte und Taten nicht übereinstimmen. Möge es so sein, dass wir nur das über unsere Lippen bringen, was wir von Herzen vor dem Angesicht Gottes sagen können, dass es wirklich aus Gnaden übereinstimmen könnte, übereinstimmen würde. Nun zurück zum Worte Gottes. Wenn wir so die Heilige Schrift lesen und zu Herzen nehmen, was gesagt worden ist, dann können wir darüber nicht hinweggehen. Und ich habe einen Wunsch und eine Bitte. Wollen wir nicht das Wort an andere legen und sie dann messen, wie man früher sagte, vom Nacken bis an die Hacken, sondern wir wollen selber in das Wort hineinschauen, wie in einen Spiegel, und wollen uns vor dem Angesicht Gottes prüfen, wo wir stehen. Wenn man hier mitliest, meine Schafe hören meine Stimme, einem Fremden werden sie nicht folgen. Ich habe das bei meinen Schafen, bei den irdischen Schafen, sehr deutlich gemerkt. Sofern es ein wenig dunkler wird und man hat den Eindruck, sie schauen, aber sie raten noch und rätseln und warten ab. Aber mit dem Moment, wo die Stimme hörbar wird, ist Bewegung da, ist Reaktion, ist Antwort. Es ist nicht so sehr die Gestalt, es ist die Stimme, die den Schafen alles zu sagen hat. So ist es gewiss im Geistlichen. Wenn der Herr sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Aber sind wir heute auch darin ehrlich? Wie viele zitieren und lesen die gleichen Worte? Und sie gehen am Worte Gottes vorbei. Sie hören schon längst nicht mehr, was der gute Hirte gesagt hat, sondern sie hören auf die verschiedenen Deutungen. Und auch das ging mir zu Herzen. Man trifft ja immer wieder Menschen, mit denen ein Gespräch sich entwickelt. Und es kommt dann auf die Themen der Endzeit, auf das, was Gott verheißen, was er getan hat. Und dann die verschiedenen Deutungen. Und da brauchen wir dem Volke Israel keine Vorwürfe zu machen, ob es der Talmud oder all die anderen Bücher der Deutungen sind. Bleiben wir bei uns in diesen Tagen. Was ist alles gedeutet worden? Wie viele haben dem, was Gott in dieser Zeit tat, die sonderbarsten Deutungen gegeben und meinen immer noch, in der Botschaft zu sein, im Botschafter. Lasst mich's deutlich sagen, es gibt nur eine göttliche Botschaft und die ist im Worte Gottes. Amen. Ich wiederhole, es gibt nur eine göttliche Botschaft, und das ist diese, das heilige, untrügliche, unfehlbare, ewig gültige Wort Gottes. Amen. Ich habe auch da keine Mühe, noch einmal zu sagen, dass wir von Herzen glauben, dass jeder von Gott gesandte Prophet die Worte Gottes zu sprechen hat. Es gibt keinen Propheten Gottes, der am Worte Gottes vorbeireden dürfte. Das Wort Prophet beinhaltet, dass dieser Mann ein Sprachrohr Gottes und sonst nichts anderes ist. Und so glauben wir, dass alle Propheten und alle Apostel übereinstimmen müssen in allem, was sie gesagt haben, weil Gott durch sie gesprochen hat. Da kann nicht einer so und der andere etwas anderes sagen. Es muss übereinstimmen. Wenn man dann allein an die verschiedensten Deutungen über die Wiederkunft des Herrn denkt, oh, dann wird man innerlich traurig. Man sagt, Herr, warum haben wir aus der Geschichte nichts gelernt? Manchmal wäre es gut, wenn einige Brüder Kirchengeschichte gelesen hätten, um daraus zu entnehmen, welche Fehler in der Vergangenheit getan worden sind. Man brauchte nur über die Entstehung der Adventisten, über Ellen White oder diejenigen, die gesprochen haben, die Dinge angekündigt haben und dann später ihre eigenen Deutungen gaben, als das nicht eintraf, was sie angekündigt haben. Darin dürfen wir dem Herrn danken und uns überhaupt nichts zugute halten. Ob es das Jahr 63 ist mit Öffnung der sieben Siegel, ob es das Jahr 77 ist oder was immer noch kommen mag, meinetwegen auch 88. Und dann wird uns jedes Jahr so gleich sein wie 88. Man kann es nämlich auf den Kopf und auf die Beine stellen und sieht immer genauso aus wie vorher. Wir werden uns nie dazu hingeben, auch nur im Geringsten daran zu denken, Zeiten oder Fristen festzusetzen. Und wenn dann Menschen ein solch Übermaß an Torheit haben und einem ins Gesicht sagen, ja, Bruder Frank, der Herr hat doch nur gesagt, dass man Zeit und Stunde, dass man den Tag nicht wissen kann. Aber er hat doch nicht gesagt, dass man das Jahr und den Monat nicht wissen kann. Ja, dann wird's einem übel. Besonders, wenn man kein Frühstück gegessen hat. Was sollen solche Dinge? Wie menschlich können Menschen sein in göttlichen Dingen? Wir sind dem Herrn dankbar, dass er uns hilft, sein Wort in Ehrfurcht zu halten, zu respektieren und von Herzen zu glauben. Wir mögen in manchem zu kurz gekommen sein, aber das hat Gott uns geschenkt. Ehrfurcht und Respekt vor seinem teuren und heiligen Wort. Und auch das haben wir uns zu Herzen genommen, dass keine Weissagung der Schrift eine eigenmächtige Deutung zulässt. Alles, was Gott verheißen hat, das tut er. Wir brauchen es nicht zu deuten. Gott ist sein eigener Ausleger. Das wird auch auf das Thema der Wiederkunft unseres Herrn zutreffen und sich bewahrheiten. Er wird sein eigener Ausleger sein, denn er wird wiederkommen, wie er gen Himmel gefahren ist, und wird uns hinaufnehmen in seine Herrlichkeit. Und wenn Leute einem dann sagen, wir sind schon wieder zurückgekommen und sind jetzt mit dem Herrn hier auf Erden, oh, das zerreißt einen innerlich. Und man würde meinen, solche Leute benötigten eine Untersuchung, ob noch alles intakt ist. Aber es sind Dämonen, es sind falsche Geister, die falsche Lehren hervorrufen. Und daher all der Hass, aller Neid, aller Mord, aller Totschlag. Hier haben wir es gelesen im Johannesevangelium. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Brüder, wir könnten vorlesen aus einem Brief des Johannes, dass wir verpflichtet sind, unser Leben für die Brüder zu lassen, so wie er sein Leben für uns gelassen hat. Das ist der Maßstab, den auch wir anzulegen haben. Ich weiß, im Moment, ja, steht hier, 1. Johannes, Kapitel 3, Vers 15 und 16. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben als bleibenden Besitz in sich trägt. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. So sind nun auch wir verpflichtet, das Leben für die Brüder hinzugeben. Das ist der göttliche Maßstab. Wer von Gott herausgeliebt worden ist, wird in dieser göttlichen Liebe bereit sein, sein Leben für die Brüder hinzugeben. Wenn wir von dem guten Hirten lesen, dann müssen wir an das denken, was im Propheten Sacharja geschrieben steht. Er hat ja die Kreuzigungsgeschichte auf eine besondere Art geschildert. Er war's, der in Kapitel 13, Vers 7 schreibt, Schwert, mache dich auf gegen meinen Hirten und gegen meine Genossen. So lautet der Ausspruch des Herrn der Heerscharen. Schlage den Hirten nieder, dann werden die Schafe sich zerstreuen. Und ich will meine Hand auch gegen die Geringen wenden. Dieses Wort hat sich erfüllt. Schlage den Hirten nieder, dann werden sich die Schafe zerstreuen. Aber mit der Auferstehung haben sie sich wieder gesammelt. Es war nicht nur die Kreuzigung, nicht nur die Schmach, nicht nur die Zerstreuung, nicht nur das Durcheinander, sondern sie fanden sich wieder, als die Kunde verbreitet wurde, er lebt, er ist auferstanden. Im gleichen Propheten, im 10. Kapitel, stehen sonderbare Worte. Und das im Zusammenhang mit der Zeit des Spätregens. Lasst mich aus Sacharja 10 von Vers 1 bis 3 lesen. Bitte den Herrn um Regen zur Zeit des Spätregens und des Frühregens. Der Herr ist es, der Gewitterwolken schafft und ihnen Regengüsse verleiht für jeglichen Pflanzenwuchs auf dem Felde. Dagegen die Hausgötzen reden Nichtiges und die Wahrsager schauen Trug, verkünden eitle Träume und spenden windigen Trost. Darum haben sie fortwandern müssen wie eine Herde und leben im Elend, weil kein Hirte da ist. Gegen die Hirten ist mein Zorn entbrannt und die Leitböcke will ich heimsuchen. Denn der Herr der Heerscharen nimmt sich seiner Herde, des Hauses Juda, fürsorglich an und macht sie zu einem Prachtross der Schlacht. Aus ihnen geht der Eckstein hervor, aus ihnen die Zeltpflöcke, aus ihnen die Kriegsbogen, aus ihnen alle Führer. Insgesamt werden sie sein wie Helden. Ihr Lieben, wie schon vorher gesagt, es gibt so viele Hinweise in der Heiligen Schrift für das, was geschehen würde. Und wenn wir jetzt Rückschau halten, sagen können, was geschehen ist. Denn unser Herr ist der gute Hirte. Er hat sein Leben gelassen. Er ist aus dem Stamme Juda. Alles ist hervorgegangen, denn durch ihn und zu ihm ist alles geschaffen worden. Menschen, so haben wir gelesen, spenden windigen Trost. Aber der Prophet Jesaja ruft aus, tröstet, tröstet mein Volk. Was war damit gemeint? Direkt danach steht, eine Stimme ertönt in der Wüste, bahnet dem Herrn den Weg, ebnet eine Straße für unseren Gott. In Kapitel 11 stehen die Worte von Vers 7, so weidete ich denn die Schlachtschafe für den Schafhändler und nahm mir dazu zwei Hirtenstäbe, den einen nannte ich Huld, den anderen Eintracht, als ich nun die Herde weidete und in einem Monat die drei Hirten beseitigt hatte, wurde meine Seele ihrer überdrüssig. Und auch sie fühlten sich nicht wohl bei mir. Das sagte ich. Ich mag euch nicht länger weiden. Was am Sterben ist, mag sterben. Und was verkommen soll, mag verkommen. Und die Übrigbleibenden mögen einander auffressen. Da nahm ich meinen Stab Huld und zerbrach ihn, um meinen Bund aufzuheben, den ich mit allen Völkern geschlossen hatte. Als er nun an eben jenem Tage aufgehoben war, da erkannten die Schafhändler, die mich scharf beobachtet hatten, dass ein Wort des Herrn, dass es ein Wort des Herrn war. Als ich zu ihnen sagte, wenn es euch gut dünkt, so gebt mir meinen Lohn, wo nicht, so lasst es bleiben. Als sie mir nun 30 Silberstücke als meinen Lohn dargewogen hatten, gebot mir der Herr, wirf sie in den Tempelschatz, den kostbaren Preis, dessen ich vor ihnen wertgeachtet worden bin. Da nahm ich die 30 Silberstücke und warf sie im Hause des Herrn in den Tempelschatz. Hierauf zerbrach ich auch meinen zweiten Hirtenstab, nämlich Eintracht, in Stücke, um so den Bruderbund zwischen Juda und Israel aufzuheben. Wenn wir diese Worte lesen, müssen wir da nicht an Gethsemane denken, an den Verrat, an die 30 Silberstücke, an Judas, der sie dann in das Tempelhaus hinein warf und ausrief, ich habe unschuldiges Blut verraten. All diese Dinge haben die Propheten schon in Bildern entweder vorausgesagt oder in Person ist die Abhandlung mit ihnen prophetisch schon vollzogen worden. Der erste Bund wurde aufgehoben, damit der zweite als rechtskräftig hingestellt werden konnte. Führt nicht Paulus in den Briefen an die Hebräer sehr deutlich aus, dass der erste Bund unmöglich vollkommen machen konnte. Und er schreibt, das erste musste aufgehoben werden, um das zweite als rechtskräftig hinzustellen. Wie wunderbar sind all die Worte unseres Gottes. Dieser Prophet musste wie David und andere in erster Person sprechen. Sagt mir, was ich euch wert bin. Und es war der Herr, der durch ihn gesprochen hat. Sie haben 30 Silberstücke aufgezählt. Gebt mir meinen Lohn. Das, was ich euch wert bin, schätzt mich. Wie viel Wert habe ich für euch? ihr Lieben. Und dann steht hier dieses herrliche Wort. Und der Herr gebot mir, wirf ihn in den Tempelschatz, den kostbaren Preis. Es war eine Sache, die uns zu Herzen geht. Es waren hier nicht 30 Silberlinge, von denen wir heute sprechen, sondern das kostbare und teure Blut des Lammes Gottes, durch welches wir erlöst worden sind. Was bedeuten uns all diese Dinge? Was haben uns diese Worte zu sagen? Die Propheten haben all diese Dinge im Voraus tun müssen. Stäbe wurden zerbrochen, um etwas zu demonstrieren, zu zeigen. Gott hat den ersten Bund in den zweiten einmünden lassen, hat einen großen Versöhnungstag geschenkt. Wenn wir daran denken, das Volk Israel feiert noch heute den großen Versöhnungstag, wohl der wichtigste Feiertag im ganzen Jahr. Gott hat unsere Augen geöffnet für den großen, allumfassenden, heilsgeschichtlichen Versöhnungstag dort am Kreuz auf Golgatha. Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selber. Wir feiern nicht den Tag. Wir nehmen unsere Versöhnung an, denn in ihm haben wir die Versöhnung und die Vergebung unserer Sünden durch sein Blut. Wir feiern nicht einen Tag, sondern wir danken Gott, dass wir Versöhnte und Begnadigte sein dürfen. Im kürzesten Psalm, ich weiß nicht, es ist nun Psalm 117 oder 17, gleich mal sehen, da hat ja der Herr durch den Mund, muss 117 sein, hat der Herr ja durch den Mund dieses Psalmisten gesagt: Lobet den Herrn, ihr Heiden alle, preiset ihn, ihr Völker alle, denn machtvoll waltet über uns seine Gnade, und die Treue des Herrn währet ewiglich. Halleluja. Ist wohl der kürzeste Psalm, aber er hat es in sich. Er hat uns, die Völker, die Nationen im Vergleich zu Israel mit in das göttliche Programm einbezogen. Lobet den Herrn, ihr Heiden alle, preiset ihn, ihr Völker, denn machtvoll waltet über uns seine Gnade und seine Treue, und die Treue des Herrn währt ewiglich. Halleluja. Wer soll sich wundern, dass da ein Halleluja ans Ende gesetzt wird? Die Gnade Gottes, so haben wir es gelesen, waltet mächtig über uns. Möge es in Erfüllung gehen. In Sacharja 9, Vers 11 steht: Auch will ich, was dich betrifft, um des Blutbundes willen, den ich mit dir geschlossen habe, deine Gefangenen in Freiheit setzen aus der wasserlosen Grube. Kehre zu eurem festen Wohnsitz zurück, ihr Gefangenen, die ihr noch hoffen dürft. Schon heute ergeht die Verkündigung: Zwiefältigen Ersatz gebe ich dir. Man könnte lesen und lesen. Überall sind die kostbarsten und wunderbarsten Gedanken unseres Gottes. Was bedeuten sie mir? Was bedeuten sie dir in der Praxis? Was bedeutet Gottes Wort uns heute? Was richtet es aus? Gestern Abend sprachen wir darüber, dass wir in Ehrfurcht vor diesem Worte erzittern sollen. Wenn der Herr zu Menschen redete, es ging ihnen durch Mark und durch Bein. Sie waren voller Furcht und voller Zittern. Über sie kam Ehrfurcht und Heiligkeit zugleich. Und was richtet es aus? Aber ich hoffe, dass Gott in seiner Gnade die gestreute Saat in Kürze aufgehen lässt. Ich kann nicht glauben, dass vergeblich gesät worden ist. Ich kann nicht glauben, dass alles irgendwie umsonst gewesen sein soll. Gott hat Menschen, die er dazu bestimmt hat, seine Herrlichkeit zu schauen. Sie werden hören und von Herzen glauben, werden aufnehmen, was er gesagt hat. In Verbindung mit der Stimme des Herrn müssen wir an Lukas 21 und Matthäus 23 und 24 denken. Ich lasse vorher aus Matthäus 23 die Worte von Vers 37, vielleicht weil wir ja gerade in Jerusalem waren. Hier steht: Jerusalem, Jerusalem, dass du die Propheten tötest und die zu dir Gesandten steinigst. Wie oft habe ich deine Kinder um mich sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein unter ihre Flügel sammelt. Doch ihr habt nicht gewollt. Wenn ich das Wort sammeln hier lese, der Herr war damals auf Erden. Um ihn scharte sich viel Volks. Aber hier ging's um mehr. Er wollte sie um sich versammeln. Ich muss unwillkürlich oder musste beim Lesen dieser Worte daran denken: Versammle mir mein Volk. Nicht nur um zu hören, sondern um zu Herzen zu nehmen. Um zu wissen, es hat doch kein Mensch, es hat doch Gott gesprochen, verbindlich in Gerechtigkeit, in Wahrheit und in Heiligkeit. Oder haben wir zu den Füßen eines Gamaliels gesessen? Doch bestimmt nicht, sondern zu den Füßen unseres Herrn, der seine Knechte und Propheten früh und spät gesandt hat, in der Zukunftsform. Steht's in Matthäus 23, Vers 34 geschrieben. Deshalb seht, ich sende zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte. Von diesen werdet ihr die einen töten und kreuzigen, die anderen in euren Synagogen geißeln und von Stadt zu Stadt verfolgen. Es gibt zweierlei Schriftgelehrte, zweierlei Propheten, zweierlei Weise. Immer zweierlei. Die einen sind wahre Propheten, die anderen falsche. Die einen haben ihre Weisheit, die anderen haben Gottes Weisheit. Die einen sind schriftgelehrt durch Schriftgelehrte und die anderen sind schriftgelehrt von Gott gelehrt. Wie geschrieben steht, nicht ein Bruder wird den anderen zu belehren brauchen, sondern sie werden alle von Gott gelehrt sein, wie geschrieben steht. Und nicht einer wird zum anderen sagen müssen, lerne den Herrn erkennen. Sie werden ihn alle erkennen, vom Jüngsten bis zum Ältesten. Das sind die Verheißungen des Wortes. Aber schaut, hier ist sehr wichtig, was der Sache vorausgeht. Ich sende zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte. Männer, die er sendet. Darauf kommt es an. Und dann steht, von diesen werdet ihr die einen töten und kreuzigen, die anderen in euren Synagogen geißeln und von Stadt zu Stadt verfolgen. Die menschlich Schriftgelehrten, die haben immer hoch im Kurs gestanden. Sie kamen in langen Gewändern, ließen sich auf dem Markt grüßen, haben alle Ehrenplätze beansprucht und fühlten sich wohl und gefeiert unter dem Volk. Hier geht's um Männer. Deshalb seht, ich sende zu euch. O gelobt sei der Name des Herrn. Von Gott gesandte Männer haben das Wort Gottes getragen und haben nichts Eigenes hinzugefügt, haben in Treue, das empfangene Wort weitergegeben und der Geist Gottes hat es lebendig gemacht. Und denen, die es im Glauben gehört haben, denen hat er Aufschluss geschenkt. Und sie haben Einsicht bekommen in das, was verkündigt wurde und haben sich keine eigenen Gedanken machen brauchen, weil sie durch den Geist Gottes in die göttlichen Gedanken, die im Worte zum Ausdruck kommen, eingeführt worden sind. Deshalb seht, ich sende zu euch. Lob und Dank sei unserem Herrn. Damals sprach er von Johannes als einem Mann von Gott gesandt. Wie oft habe ich das betont in Bezug auf den Dienst Bruder Brennims. Ein Mann von Gott gesandt. Mit einer Botschaft Gottes an das Volk Gottes. Worte für diese Zeit wurden auf den Leuchter gestellt. Verborgenes wurde geoffenbart, Unklares wurde klar. Licht ist gekommen zur Abendzeit für alle diejenigen, die bereit sind, in diesem Lichte zu wandeln, dieses Wort in Heiligkeit aufzunehmen. Und es nicht noch einmal zu mischen. Ich sage euch, alle, die nie gehört haben, sind besser dran als diejenigen, die gehört haben und dann neu gemischt haben. Sie haben es viel, viel schwerer herauszukommen als all die anderen, die noch gar nicht herausgekommen waren aus dem ersten Babel. Nun hier wird es uns deutlich gesagt, der Herr wollte um sich versammeln. Und ich glaube, das Gleiche ist in dieser Zeit. Der Herr möchte um sich herum versammeln. Nicht um einen Bruder, nicht um seine Lehre, nicht um seine Ansicht zu hören. Der Herr stellt das Recht auf seine Herde. Und wir haben es gelesen im Propheten Sacharja, dass er sich seine Herde selber annehmen wird. Er stellt den Anspruch auf sein Volk. Er als Hirte hat sich niederschlagen lassen, hat sein Leben für die Herde gegeben, damit wir ihm angehören sollen und nicht, wie es hier steht, auf diejenigen hören, die Trug um die Träume, die windigen Trost und dergleichen mehr haben, sondern auf den Herrn. Da gibt's ein herrliches Wort. Höret auf mich, so werdet ihr leben. Wohl dem Menschen, der ein Gehör hat, die Stimme des Herrn, die Stimme seines Wortes von Herzen aufzunehmen. Ich glaube, Bruder Russ hat es vorhin schon betont, in der Einleitung, wenn wir erkannt haben, dass der Herr zu uns geredet hat, werden wir auch erkennen, wenn etwas gesagt wird, das nicht aus dem Munde Gottes gekommen ist. Wir sind an nichts anderem interessiert, als nur an dem Wort, das aus dem Munde Gottes wirklich gekommen ist. Alles andere wird zu Schanden werden und nicht zum Ziele führen, sondern nur diejenigen, die ihr Vertrauen ganz und gar auf den Herrn gesetzt haben. Hier spricht der Herr, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein unter ihre Flügel sammelt, doch ihr habt nicht gewollt. Viele, Tausende haben ihn zunächst gehört, aber sie haben ihn nicht verstanden. Sie haben beim Hören der göttlichen Offenbarungsworte menschliches Gedankengut in sich getragen und konnten deshalb die Dinge nicht auf einen Nenner bringen. Ihr Lieben, wer die Worte Gottes in sich aufnehmen möchte, der sei vorher bereit, alles andere, alles Menschliche und woher es auch kommen mag, preiszugeben, herauszunehmen, nur Gefäße, heiliger Meister, doch gefüllt mit deiner Kraft. Der Herr will versammeln. Möge es nicht wahr werden in dieser Zeit, dass gesagt werden muss, aber ihr habt nicht gewollt. Etwas Schlimmeres kann keinem Menschen widerfahren, als dass er die Stunde der göttlichen Heimsuchung nicht erkennt und nicht hört, wenn der Herr redet und von Herzen glaubt, was er gesagt hat. Hier hat der Herr ihnen wissen lassen müssen, doch ihr habt nicht gewollt. Er hat gewollt. Er hat um sich versammeln wollen. Und er muss sagen, ihr aber habt nicht gewollt. Und dann kam die Zeit, man kann es nachlesen, als er dann anfing, ein wenig die Drohungen auszusprechen. Hier heißt es in Lukas 21, als das Gericht angekündigt wurde, von Vers 20, wenn ihr aber Jerusalem von Kriegsheeren umlagert seht, dann erkennt daran, dass seine Zerstörung nahe gekommen ist. Und dann führt er aus und so weiter. Und dann steht hier in Vers 23, wehe den Frauen, die in jenen Tagen gute Hoffnung sind, und den Müttern, die ein Kind zu nähren haben, denn große Not wird im Lande herrschen. Und ein Zorngericht über dieses Volk ergehen. Und sie werden durch die Schärfe des Schwertes fallen und in die Gefangenschaft unter alle Heidenvölker weggeführt werden. Und Jerusalem wird von den Heiden zertreten werden, bis die Zeiten der Heiden abgelaufen sind. Jahrelang hatte der Herr seine Arme ausgestreckt. Jahrelang hat er gerufen. Und jahrelang haben sie gehört und doch nicht gehört, vernommen und doch nicht zu Herzen genommen. Dann wandte sich das Blatt. Seine Gnade schien sich in Zorn zu verwandeln. Und hier wird das Wort Zorngericht gebraucht. Ich habe gestern dieses Wort nur zitiert, steht wohl in 1. Thessalonicher 5 geschrieben, mit Bezug auf die neutestamentliche Gemeinde, dass wir nicht für das Zorngericht bestimmt sind, sondern dazu, die Seligkeit oder die Herrlichkeit zu ererben. 1. Thessalonicher 5 von Vers 6. Lasst uns also nicht schlafen wie die anderen, sondern wachsam und nüchtern sein. Vers 6. Denn die Schläfer schlafen bei Nacht und die sich berauschen, sind des Nachts trunken. Wir aber, die wir dem Tage angehören, wollen nüchtern bleiben, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Denn uns hat Gott nicht für das Zorngericht bestimmt, sondern dazu, dass wir die Rettung durch unseren Herrn Jesus Christus erlangen. Es gibt eine Schar, von der Gottes Zorn abgewendet wird. Von Natur aus stehen wir alle unter dem göttlichen Zorn. Es gibt nicht einen, der entrinnen, der irgendwo vorbeikäme. Aber dann wissen wir, dass der göttliche Zorn, der uns getroffen hätte, auf unseren Herrn fiel. Und wir nehmen nicht nur die Erlösung an. Ihr wisst ja, was Bruder Brenim in der einen Predigt sagt. Er sagt, ihr fürchtet euch verloren zu gehen und möchtet nicht in die Hölle kommen. Und deshalb nehmt ihr Jesus als Retter auf. Aber ihr gestattet ihm nicht, dass er Herr ist. Ihr gestattet nicht, dass er über euch bestimmt, dass er über euch verfügt, dass er der Herr ist. Man kann sehr schnell sagen, Jesus ist der Herr. Und die Heilige Schrift sagt es auch in 1. Korinther 12 wohl. Niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, als nur durch den Heiligen Geist. Was nützt es, es sei denn, man kann sagen, Jesus, du bist mein Herr. Du kannst über mich verfügen. Du kannst mit mir rechnen. Bestimme du, übe du die Herrschaft aus. Sei du Herr über mein Leben. Das wollen wir doch alle, dass er zu seinem Recht über uns kommt. Das geht auch mit dem Wort schön überein, das wir vor kurzem aus dem Propheten Malachi betrachtet haben. An dem Tage, an dem ich es vollführen werde, spricht der Herr, werdet ihr den Unterschied sehen zwischen dem, der mir dient, und dem, der mir nicht dient. Wenn der Herr Herr ist, dann stehen wir ihm zur Verfügung. Dann dienen wir ihm. Und das von ganzem Herzen, mit unserem ganzen Leben, mit allen Talenten, mit aller Zeit, mit aller Kraft. Dazu sind wir da. Man könnte hier in diesen Worten weiterlesen. Die Mahnung, die der Herr uns wohl am Schluss dieses Gottesdienstes zu Herzen gehen lassen möchte, ist die: Er will versammeln, um mit uns zu reden. Er möchte aber, dass wir seine Worte durch Mark und Bein dringen lassen. Er will nicht, dass von uns gesagt werden müsste: Aber ihr habt nicht gewollt. Und dann kommt ja hier die Ankündigung des Zorngerichtes. Alle, die zwar die Stimme des Herrn gehört haben, aber nur mit diesen Ohren und ihre eigenen Gedanken dabei selber weiterdachten und nicht unterscheiden konnten, dass hier nicht gemischt werden kann, nicht gemischt werden darf, sondern dass Gottes Wort als reiner Same in unsere Herzen hineingenommen werden muss. Alle, die mischen, werden später erkennen, dass sie leider vom Zorn Gottes getroffen werden, weil sie die Worte Gottes nicht zu Herzen genommen und seine Stimme nicht unterscheiden konnten. Vielleicht schon, aber sie haben es nicht ernst gemacht oder nicht ernst genommen, sondern haben gedacht, irgendwo ist noch Platz, auch für die eigenen Gedanken. Ihr kennt darüber meine Meinung. Ich sage es mit Absicht, meine Meinung. Ich glaube, beides geht zurück auf die ersten Seiten der Bibel. In den ersten Mose, mindestens ins dritte Kapitel. Das zweite schon. Gott, der Herr, hat es sehr deutlich gesprochen. Anweisungen gegeben, aber der Feind kam und nahm das kostbare Wort Gottes und hat es ein wenig, nur ein wenig anders wiedergegeben. Gott hatte deutlich gesagt, ihr dürft von allen Bäumen essen, nur von dem einen nicht. Der Feind kommt und sagt, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von allen Bäumen nicht essen dürft? Alle Bäume waren im Satz drin, nur war die Geschichte umgedreht. In dem einen, in dem Originalwort, war Gott, war Gemeinschaft mit Gott, Gehorsam. Alles, was wir nötig hatten, war darinnen. In dem anderen war der Stachel des Todes. Alles war zu spät, alles war zu Ende. Als die ersten Menschen es sich gefallen ließen, dass Gottes Wort aus der Originalfassung herausgenommen und ihnen in einer gering veränderten Form wiedergegeben wurde. Ihr Lieben, das ist eine Lektion, die ist mir seit Jahren zu Herzen gegangen. Es gibt keinen Menschen, der geistlich am Leben bleiben kann, wenn er stille zuhört, dass Gottes Wort ihm in veränderter Form wiedergegeben wird. Es kommen darin dieselbe Redewendungen, die gleichen Worte, die gleichen Themen, der gleiche Garten, die gleichen Bäume. Alles kommt darin vor, nach wie vor. Aber ein wenig verändert. Und schon hat der Tod sie getroffen, von Gott getrennt. Aller Jammer, alles Elend, alle Not brach herein. Ihr Lieben, Gott hat uns sein klares und wahres Wort nicht geoffenbart, dass wir es in veränderter Form dann irgend von jemandem wieder gesagt bekommen, sondern dass wir klar unterscheiden können. Das ist, so spricht der Herr. Und daran halten wir fest, weil es so ist. Und gestatten nicht, dass jemand uns es so schön passend macht. Gottes Wort ist schon richtig. Es ist klar, wer noch meint, er brauche jemand, der ihm Gottes Wort klar macht, der wird später erkennen müssen, dass es nicht von Gott war. Die Schlange kam, hat alles klar gemacht. Nur war anschließend nichts mehr klar. Eins war klar, dass Gott gehalten hatte, was er sagte. Welches Tages ihr davon esset, werdet ihr des Todes sterben. Ihr Lieben, für mich ist das eine ganz heilige Sache. Gott und Gottes Wort sind gleichermaßen heilig. Und wenn wir seinem Worte den gleichen Respekt und dieselbe Ehrfurcht entgegenbringen könnten, wie wir es ihm zu tun versuchen, wird's bald anders um uns bestellt sein. Wir würden erkennen, wenn der Herr mit uns spricht, dass wir da uns zu beugen haben, eine Schuhe auszuziehen. Ihr wisst ja, jeder, der seine Schuhe auszieht, der muss sich ja zunächst einmal neigen, er muss sich ein bisschen runterbücken und runterbeugen vor dem allmächtigen Gott, der zu uns spricht. Müssen wir uns in den Staub hinunterbeugen? Wer sind wir, dass der allmächtige Gott mit uns gesprochen hat? Wohl dem, der sich nicht eines Tages anhören muss, aber ihr habt nicht gewollt. Wehe dem, meine ich. Oder, ich weiß nicht genau, wie ich den Satz formuliert habe. Es liegt mir sehr am Herzen. Wirklich sehr, dass niemand zu Schanden würde, sondern alle, die das Vorrecht hatten, die Worte Gottes in diesen Tagen zu hören, sie in derselben Weise rein und klar in einem feinen und guten Herzen zu bewahren und zu bewegen und zu denen zu gehören, die sich um den Herrn und vor dem Herrn versammeln. Wie damals Petrus im Hause des Cornelius in Caesarea erleben konnte. Cornelius sagte, wir sind vor dem Angesicht Gottes versammelt, um zu hören, was der Herr dir aufgetragen hat. Diese Einstellung, diese Ehrfurcht vor dem allmächtigen Gott und vor seinem Wort hatte zur Folge, während er noch redete, fiel schon der Heilige Geist. Die Menschen waren vor dem Angesicht Gottes versammelt. Ihr Lieben, wenn das dahin zurückkommt, dass wir vor dem Angesicht Gottes in heiliger Ehrfurcht versammelt sind, wird alles möglich sein. Ich kann nicht anders als glauben, dass Gottes Wort wahr ist. Und alle Dinge sind uns schon bereitet worden. Der Herr hat sein Leben als der gute Hirte für uns hingegeben, damit wir was? Leben und volles Genüge haben. Nicht am Bettlerstab gehen, geistlich gesprochen, sondern Leben und volles Genüge haben. Er hat's getan. Wollen wir im Glauben, im Gebet, mit Danksagung vor sein Angesicht kommen? Denn wahrlich, er ist es wert, dass man ihn im Staube ehrt. Amen.
Amen.
Lasst uns aufstehen und beten.
Himmlischer Vater, von Herzen danken wir dir,
für dein teures und heiliges Wort. Ach Herr, wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Uns ist es nicht um 1000 Welten, sondern um dein Wort zu tun. Herr, wir bitten dich, möge dein Wort nicht vergeblich ergangen sein. Lass uns zu denen zählen, die sich um dich scharen, vor deinem Angesicht versammeln, deine Stimme hören, dein Wort glauben und dir zur Verfügung stehen. Herr, wie wunderbar bist du, hast durch alle Propheten alles so genau gesagt. O Gott, im Staube und gebeugten Herzens, aber dankbaren Herzens, beten wir dich an, rühmen die Kraft deines Blutes, deines Wortes und deines Geistes. Herr, du hast Menschen auf Erden, die nicht für das Zorngericht bestimmt sind, sondern dazu, deine Herrlichkeit zu schauen. Sie sind die Überwinder, die gehört haben, was der Geist den Gemeinden sagt. Und der Geist offenbart nur das Wort und durch das Wort den Willen Gottes. Halleluja! Ich danke dir, dass du mir dieses ins Herz gegeben hast, deinem Worte gegenüber. Herr, du bist das Fleisch gewordene Wort. Deine Braut muss eine Wortbraut sein. Keine Vermischung, eine reine Wortbraut. Halleluja! Ehre, Preis und Ruhm sei dir. Im Glauben danken wir dir schon heute dafür, dass diese Braut in deiner Herrlichkeit sein wird. Und aus Gnaden dürfen wir dazu zählen. Ehre und Anbetung deinem heiligen Namen. Amen.